Petra Reschke, Sie haben mal gesagt, ich fühle mich nicht bedroht von der Mafia, weil ich mich nicht bedroht fühlen will. Zum Hintergrund, Sie recherchieren seit fast 30 Jahren investigativ zum Thema Mafia in Italien und in Deutschland. Sie haben unzählige Artikel, Sachbücher und Romane verfasst und für Ihre Arbeit etliche Auszeichnungen bekommen. Aber auch immer wieder Drohungen und Klagen auf Unterlassung. Wie schaffen Sie das, sich nicht bedroht zu fühlen?
Naja, es gab eben Zeiten, wo mich das alles auch sehr bedrückt hat. Also schön ist es nach wie vor nicht, aber man kann natürlich auch nicht mit diesem Stress leben. Und dann sagt man sich irgendwann mal, ich denke da jetzt nicht weiter drüber nach, weil man sonst einfach auch verrückt wird, ja.
Aber wo nehmen Sie diese Willenskraft her? Andere hätten längst aufgegeben. Ich sagte, ich widme mich anderen Themen.
Nein, das ist ja nicht damit gelöst. Man kann ja da nicht sagen, jetzt ich schreibe jetzt irgendwie demnächst über italienische Küche und dann wäre das Problem gelöst. Denn man ist ja trotzdem nach wie vor im Visier und man löst das ja dadurch nicht. Man löst es eigentlich eher für sich selbst, dadurch, dass man eben Öffentlichkeit schafft. Und das ist der Grund, weshalb ich mich auch weiter mit dem Thema beschäftige und mich eben nicht zum Schweigen lassen bringe.
Sie sind seit 30 Jahren an dem Thema Mafia dran. Wie sind Sie dazu gekommen, Frau Reski?
Naja, ursprünglich eher so aus folkloristischen Gründen, wie ja viele, eben nachdem ich nämlich den Paten gesehen hatte als 20-Jährige, also das, was im Übrigen die Mafia-Ikone schlechthin ist, bin ich dann eben als naive 20-Jährige mit meinem damaligen Freund von Cam, wo ich aufgewachsen bin, im Ruhrgebiet nach Corleone gefahren und war dann ziemlich enttäuscht, als ich dann da nicht das vorfand, was ich mir erhofft hatte, also diese Mafia-Folklore. Bin dann aber dann als 30-Jährige dann eben später wiedergekommen und habe dann über den sogenannten Frühling in Palermo recherchiert. Das war eben kurz vor dem Fall der Mauer 89. Und da hat mich eben sehr beeindruckt, dass es eben halt eine sehr starke Anti-Mafia-Bewegung gab. Und mit vielen dieser Protagonisten bin ich bis heute befreundet. Und das hat sozusagen, ja, das war so mein Initiationsritus, wenn man jetzt im mafiosen Termini sprechen will.
In Ihrem neuen Roman Bei aller Liebe, der bei Hoffmann und Kamper erschienen ist, geht es um Flüchtlinge und um die Zeit, als man für die vielen ankommenden Menschen schnell Unterbringungsmöglichkeiten brauchte. Sie beschreiben, dass ein Mafioso alte Kasernen aufkauft, ein paar Feldbetten reinstellt, die Betreuung der Flüchtlinge irgendwie organisiert und dann beim deutschen Staat abkassiert. Die Standards, die den Flüchtlingen zustehen, werden da nicht gewahrt. Und dann fällt in Ihrem Buch auch der Satz: Wir verdienen mit den Migranten mehr als mit Drogen. Verändert sich die Mafia ständig? Verändert sie ihr Gesicht und eben ihr Betätigungsfeld und kümmert sich jetzt um Flüchtlinge sozusagen?
Naja, das Kümmern der Mafia ist natürlich ein ganz spezielles Kümmern. Also es geht im Wesentlichen darum, dass die Mafia hat ja immer wieder neue Betätigungsfelder, also wo sie eben halt ihren Gewinn machen kann. Und sie haben eine lange Weitsicht, in dem Fall, dass eben halt in Sizilien kamen eben halt die ersten Flüchtlinge mal an, also Migranten. Und schon vor 10 Jahren stellte sich raus, dass eben schon Mafiabosse da leerstehende Lagerhallen, Kasernen und sonstiges aufgekauft haben, um dann eben später da Flüchtlingsheime einzurichten. Das geht im Wesentlichen darum, dass die Mafia immer sieht, wo kommt sie an öffentliche Gelder und wo werden öffentliche Gelder fließen. Und das war natürlich irgendwie ganz klar, dass das jetzt in diesen Jahren eben gerade alles rund um die Migranten ist. Und da hat sie ja auch richtig gesetzt.
Das heißt, so die klassische Schutzgelderpressung ist passé oder gibt es die trotz allem auch noch?
Ja, das ist so diese Schutzgelderpressung, das fällt immer wieder das Wort in Deutschland. Das scheint die Deutschen das Einzige, was sie beunruhigt. Also die Schutzgelderpressung wird nach wie vor in ihren eigentlichen Territorien, also in Sizilien, Kampanien und in Kalabrien, angewendet, aber inzwischen auch auf eine verfeinerte Art. Und vor allen Dingen die verfeinerte Art wird auch in Deutschland angewendet bei der sogenannten italienischen Gemeinschaft hier, also italienische Gastronomen, die jetzt nicht zur Mafia gehören, werden gezwungen, eben von der Mafia ihnen bestimmte Waren abzunehmen. Deswegen hat auch die Mafia ein großes Interesse an diesen Feinkost-Import-Export-Angelegenheiten. Die werden meistens von der Mafia betrieben. Es geht von den Einrichtungsgegenständen für ein Restaurant bis hin zum Wein oder der Pasta, die dann ihnen aufgedrängt wird. Und wenn sie das eben halt nicht akzeptieren, die meisten haben ja eben halt auch Familie, dann wird ihnen also gedroht, dass sich eventuell dann irgendwie man sich an den Familienangehörigen, die in Italien noch leben, dann vergehen könnte.
Die öffentlichen Gelder habe ich irgendwo gelesen, haben Sie in einem Interview mal gesagt, betreffen natürlich auch Deutschlands größte Baustelle bei Stuttgart 21. Wie ist da die Mafia drin involviert?
Naja, das wird in Deutschland, wenn überhaupt jemals über die Mafia geredet wird in Deutschland, dann ist es oft so, dass dann über die Gastronomie geredet wird, die sehr wohl ein Standbein ist der Mafia. Aber ihre Interessen gehen natürlich viel weiter. Es geht darum, also große Summen in Immobilien vor allen Dingen zu investieren. Und was Stuttgart 21 betrifft, das ist ja nun das größte Bauprojekt Deutschlands mit einem immensen Aufwand eben auch, was Immobilien betrifft. In Stuttgart ist die Mafia, wie auch in den anderen Hochburgen, also im Ruhrgebiet oder in München, historisch eben schon seit den 60er Jahren ansässig. Das gab es ja jetzt auch bei den letzten Ermittlungen da im Januar, als da nochmal Verhaftungen waren im Stuttgarter Raum, auch kam es nochmal kurz zur Sprache. Aber der wahre Grund ist natürlich irgendwie, dass man eben große, große Investitionen da machen kann. Also gerade bei Immobilien. Heute ist es auch immer noch so, dass da viele Geldwäsche bei betrieben wird, weil da nicht eben nicht kontrolliert wird, welche Summen da investiert werden. Ja.
Sie haben es gerade gesagt, die ist so ein bisschen aufgeteilt. In Mannheim sitzt die sizilianische Cosa Nostra, in Frankfurt und Stuttgart die kalabresische 'Ndrangheta. Und kann man das so sagen? Hat sich die Mafia Deutschland aufgeteilt sozusagen?
Ach, die leben in friedlicher Koexistenz. Also da, die machen sich da keine große Konkurrenz. Die 'Ndrangheta hat natürlich nur in den ganzen Jahren, als die internationale Aufmerksamkeit oder auch die italienische Aufmerksamkeit auf der Cosa Nostra, der sizilianischen Cosa Nostra lag, hat sich natürlich entwickeln können, aufgrund der Tatsache, dass sie eben halt den ganzen weltweit den Kokainhandel dominiert. Demzufolge hat sie sich natürlich auch in Deutschland besser ausbreiten können. Sie hat auch noch einen Organisationsvorteil, der darin besteht, dass sie vor Ort Clans bilden kann, also Lokale nennt man das und Lokale auf Italienisch. Und das ist ein Vorteil, dass eben halt in vor Ort richtige ganze Clans gebildet werden, wie zum Beispiel auch in Duisburg, als da zu diesem Mafia-Massaker kam. Am Abend war ja gerade dann ein Initiationsritus da, also Mafia-Taufe lief da ab in dem Restaurant da Bruno. Und das unterscheidet sie von den anderen Mafia-Organisationen. Und sie ist eben halt das längste schon hier und die beweglichste gerade im Ausland, ja.
Sie haben den Duisburger Fall angesprochen. Das war 2007, als 6 Menschen erschossen wurden. 2015 am Bodensee wurden 8 Mitglieder der kalabresischen 'Ndrangheta festgenommen. Und dann ist da der Fall hier vor der Tür, praktisch im rheinhessischen Nierstein, wo ein italienischer Pizzeria-Inhaber von einem anderen Italiener erschossen wurde. Dieser wurde inzwischen zu lebenslanger Haft verurteilt. Sind das die Eruptionen eines unter der Oberfläche brodelnden Systems oder kann man das
Naja,
so nicht sagen?
solche Gewalttaten sind eigentlich die Ausnahme, weil das natürlich selbst die verschlafenen Deutschen aufschreckt. Und deswegen versucht das die Mafia natürlich immer zu vermeiden. Wenn es dann also zu Verhaftungen kommt, das ist eben halt der große Unterschied. Jetzt auch bei den letzten Verhaftungen im Januar, als dann bei der großen Polizeiaktion da, Operation Styx, dann eben 11 Mafiosi in Deutschland festgenommen worden sind. Die sind ja nicht festgenommen worden aufgrund eines deutschen Haftbefehls, sondern aufgrund eines europäischen Haftbefehls. Und das ging natürlich aus eben von den Italienern, weil den Deutschen gar nicht die gesetzlichen Instrumente zur Verfügung stehen, dann eben gegen solche Leute vorzugehen.
Kann denn so eine konzentrierte Aktion mit Festnahmen die Organisation wirklich schwächen?
Nein, Schwächen nicht, aber es wachsen natürlich irgendwie ebenso viele schnell nach, wie dann da wegverhaftet werden. Aber es ist natürlich irgendwie immerhin ein Zeichen auch für die deutsche Öffentlichkeit, wenngleich das immer so wenig wahrgenommen wird. Aber die Aufmerksamkeit, sagen wir mal so, ich wünschte mir, dass zumindest dann die deutsche Öffentlichkeit ein bisschen darauf aufmerksam würde. Und das ist eigentlich eher ein Gewinn solcher Aktionen.
Warum liebt die Mafia Deutschland so sehr?
Naja, Deutschland ist erstmal das wohlhabendste europäische Land. Das ist der Hauptgrund. Und aufgrund der Gesetzeslage liebt sie Deutschland. Denn es gibt hier im Vergleich eben zu Italien keine vergleichbaren Anti-Mafia-Gesetze. Also beispielsweise das Wichtigste ist eben, dass die Vereinigung, also die Associazione Mafiosa, die Mafia-Vereinigung, die Zugehörigkeit zur Mafia ist in Deutschland nicht strafbar. Das ist ganz wichtig, weil viele denken immer, wir haben ja die kriminelle Vereinigung nach Art der Mafia. Aber da muss der Polizist nachweisen, dass eine konkrete Straftat vorbereitet wird. In Italien hingegen ist die reine alleinige Zugehörigkeit zu einem Mafia-Clan bereits strafbar, wenn man natürlich dann zwangsläufig von dem Geld lebt, das mit Drogen, mit Mord und Erpressung erwirtschaftet wurde. Und das ist ein großer Unterschied. Dann ist auch noch ein großer Unterschied die Beweislastumkehr. In Deutschland müssen die Polizisten nachweisen, dass das Geld, was investiert wird, aus schmutzigen Quellen stammt. In Italien ist es so, dass der Investor nachweisen muss, dass sein Geld aus sauberen Quellen stammt. Oft fällt ja den Polizisten auf, eine Diskrepanz zwischen einem monatlichen Gehalt oder Lohn und dann den Investitionen, die gemacht werden. Und wenn dann der Polizist nachfragt und er dann hört, irgendwie, ja, das ist von meinem Onkel aus Kalabrien, habe ich geerbt, damit wären dann die Ermittlungen beendet. Also es nennt sich auf Deutsch dann eben anlassunabhängige Finanzermittlungen sind nicht erlaubt. Damit macht man sich das sehr leicht eigentlich in Deutschland, also mit der Geldwäsche.
Und die Antiterrorgesetze, die deutschen, die greifen dann nicht?
Nee, die haben ja gar nichts damit zu tun. Also mit dieser Art von Kriminalität gar nicht. Die Antiterrorgesetze sind natürlich, und das ist eigentlich auch das größte Problem, seit 2001 im Grunde, seit den Attentaten in New York, sind eben wahnsinnig viele OK-Ermittler abgezogen worden. Das, was eben Staatsanwälte dann so etwas lustig formulieren, Bärtige belauern, also um Bärtige zu belauern. Und demzufolge sind einfach viel weniger Leute jetzt in den ganzen OK-Abteilungen aus dem einfachen Grunde, weil es natürlich politisch erwünscht ist. Und es ist auch so, dass sich natürlich der Bürger von einem bärtigen Islamisten potenziell viel bedrohter fühlt als von dem netten Gastwirt, der ihm am Ende seines schönen Abends in der Pizzeria auch noch einen Grappa ausgibt.
Tatsächlich, aber zahlenmäßig sieht das ganz anders aus, wenn man Ihren Recherchen glauben darf.
Ja, und das ist ja auch so, was einfach der große Unterschied ist. Und das hat man eben halt in Italien schon viel länger gemerkt und auch versucht, es auch eben mehr oder weniger mit wechselnden Erfolgen zu bekämpfen. Dass eben halt die Korruption dann eben auch weiter voranschreitet und dass vor allen Dingen auch der wirtschaftliche Wettbewerb damit völlig aus seinen Fugen gerät. Also in dem Sinne von, dass natürlich ein anständiger Unternehmer nicht mit den Summen konkurrieren kann, die ein mafioses Unternehmen investieren kann. Also sei es jetzt in der Bauindustrie beispielsweise. Wenn du mit illegalen Mitteln arbeitest, hast du es natürlich immer leichter. Und dann haben wir natürlich ein kleines Problem hier auch in der Wirtschaft.
Das Bundeskriminalamt rechnet mit mehr als 500 Mafia-Angehörigen in Deutschland. Ist das eine realistische Zahl?
Ja, das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Ja. Das sind sozusagen die, die richtig auch gemeldet sind.
Wie schafft es trotzdem die Mafia, sich in der deutschen Gesellschaft so gut anzupassen?
Sie passt sich eigentlich immer ihrer Umgebung an, sodass die Mafiosi nicht mit Fahrradhelm, oder ich nehme mal an, die würden so wahrscheinlich auch mit Fahrradhelm durch die Gegend fahren. Also sie passen sich den Erwartungen an, dass man also in Deutschland immer aufpassen muss, dass man nicht banale Dinge eben tut, wie bei Rot über die Ampel gehen. Aber dann eben halt auch die Schwächen dann einer solchen Gesellschaft dann eben auch auszuloten. Das heißt, also augenscheinlich sich den Gesetzen anzupassen, aber dann eben die Lücken irgendwie ganz massiv für sich zu nutzen. Das macht sie auf eine ganz geschickte Weise. Also sie werden von einem Mafioso auch nie hören, dass die Mafia in Deutschland existiert. Die werden aber sagen, heute wird ja nicht mehr die Existenz geleugnet, sondern die sagen dann, ja, die gibt es aber irgendwo in Süditalien, aber nicht in Deutschland. Und da fühlen sich die Deutschen natürlich auch beruhigt und auch ein bisschen gebauchpinselt, weil sie ja ihre guten Gesetze haben.
Sie schreiben, Petra Reske, in Ihrem neuen Buch von so einer ganz perfiden Strategie. Sie beschreiben einen Mafioso, der einen Verein gegen die Mafia gründet und er gibt sich sozusagen als Mann mit reiner Weste aus. Ist das so eine neue Taktik, um eben unbehelligt operieren zu können?
Ja. Und zwar, das hat man eben halt in Italien sehr häufig gemerkt, dass eben auch die Anti-Mafia-Organisationen von der Mafia unterwandert werden. Und ich habe das in diesem Fall da, was mir natürlich großen Spaß gemacht hat, dann eben für Deutschland angewendet, dass es dann eben ein kalabrischer Unternehmer am Niederrhein ist, der dann seine Anti-Mafia-Organisation also gründet und die heißt dann Casa Nostra. Das hat mir großen Spaß gemacht.
Ja, aber tatsächlich, der Fakt dahinter ist natürlich
ein
bedrückender und erschreckender, weil man tatsächlich, wie will man denn überhaupt noch dann wissen und glauben, wer jetzt tatsächlich Mafioso ist und wer nicht? Das wird ja immer schwieriger.
Ja, natürlich, aber das ist aber auch in Italien immer schwierig gewesen. Es ist immer schwierig gewesen, weil sie auch diese chamäleonhafte Qualität haben, sich ihrer Umgebung anzupassen. Also erstmal, Mafiosi gerieren sich ja auch gerne als Opfer, ne? Und das ist im Übrigen, fand ich sehr interessant zu beobachten, auch in Deutschland, als es dann darum ging, als so ein bisschen nach Duisburg so eine kurze Zeit, aber eine ganz kurze Zeit nur ein Interesse dafür da war, für diese Mafia-Bekämpfung, dann hieß es dann aus, sag mal so, mir bekannten Quellen, das von Mafiosi nach dem Motto, ja, die Deutschen wollen uns doch nicht etwa in Sippenhaft nehmen, ja. Und das ist natürlich irgendwie etwas, was sofort jeden Deutschen einknicken lässt, wenn man ihm die Sippenhaft vorwirft. Also sie kennen sehr wohl auch die Schwächen einer jeden Gesellschaft und das versuchen sie immer für sich auszunutzen. Also sich als Opfer darzustellen, das ist immer sehr einfach. Das heißt also, es ist nie leicht, dieses Spiel zu durchblicken, aber die Italiener sind natürlich da schon ein bisschen länger darin geübt und können das noch schon besser als die Deutschen.
Die Mafia hat in Italien einen Pakt mit dem Staat geschlossen. Das hatte zur Folge, dass Gesetze geändert wurden, etwa die Kronzeugenregelung und die Hochsicherheitshaft für Mafiosi abgeschafft wurden. Ja. Wie nah ist die Mafia in Deutschland der Regierung?
Naja, man soll sich nicht so davon blenden lassen, dass man sagt, also ja, das sind jetzt mal so ein paar Pizzabäcker. Allein die Pizzabäcker, wenn man das Beispiel nimmt, warum ist eine Pizzeria beispielsweise so wichtig? Weil da der Bürgermeister einkehrt und der Ministerpräsident und der Baudezernent und man wird Freund und man finanziert mal das Catering für eine Parteiparty, dann macht mal ein Treffen, man finanziert vielleicht den Golfclub, wo der Ministerpräsident oder der Minister oder wer auch immer drin ist. Und dann kommt man immer öfter zusammen und dann reicht dann manchmal ein kleiner Anruf.
Das ist ja ganz konkret, was Sie da beschrieben haben. In den 90er Jahren ist ja der Fall Günther Oettingers bekannt geworden, ja, der heute EU-Kommissar für Personal und Haushalt, genau, ist. Als Vorsitzender der CDU-Fraktion in Baden-Württemberg soll er eben auch Geheimnisse an die Mafia verraten haben, weil er mit einem italienischen Wirt befreundet war.
Ja, und der italienische Wirt ist jetzt verhaftet worden.
Genau, genau. Und eben als mit dem Vorwurf, Mitglied der 'Ndrangheta zu sein.
Genau.
Also das war jetzt nicht Roman, was Sie gerade geschildert haben, sondern bittere Realität.
Ja, genau das. Weil ich meine, das ist ja, sie macht das in Deutschland nicht anders. Das Prinzip ist immer das Gleiche. Sie versucht sich nur an kleine andere Gegebenheiten anzupassen. Aber im Wesentlichen ist es genau wie in Italien auch.
Würden Sie so weit gehen, Frau Reschke, zu sagen, dass die Mafia in Deutschland schon Gesetzgebungsverfahren beeinflusst hat?
Auf jeden Fall, sie spüren erstmal, wo die Deutschen auch selber zögerlich sind. Politisch wird natürlich unterstützt dann, wenn es darum geht, ja, wir wollen ja nicht unsere liberalen Gesetze abschaffen. Unsere liberalen Gesetze, zum Beispiel zur Investition, unsere liberalen Gesetze, was das Persönlichkeitsrecht anbetrifft. Das ist ja auch ein interessanter Fall, denn warum gibt es so wenig Artikel über die Mafia in Deutschland? Auch aus dem Grunde, weil man irgendwie keinen Namen nennen darf, ja, und weil die Verdachtsberichterstattung für viele Journalisten, falls sie denn mal so weit kommen, dann eben auch noch verklagt werden und grundsätzlich immer diese Klagen verlieren, im Unterschied im Übrigen zu Italien, wo Journalisten sehr wohl auch ständig verklagt werden von der Mafia, aber da verlieren sie nicht ihre Prozesse, die mir Journalisten, sondern gewinnen sie. In Deutschland hingegen verlieren die Journalisten grundsätzlich solche Prozesse.
Auf die Berichterstattung komme ich gleich nochmal zurück. Was müsste sich ja politisch oder gesetzesmäßig ändern?
Naja, Gesetze werden nur dann geändert, wenn ein Druck auf die Politiker ausgeübt wird. Solange dieser Druck und das Interesse nicht da ist, wird auch gar nichts passieren. Aber wenn die Mafia als solche nicht wahrgenommen wird, und das wird sie nicht, wird auch kein Druck auf die Politiker ausgeübt. Also ein Polizist hat mir mal diesen schönen Satz gesagt, Politiker sind Wellenreiter. Und das gerade, was die Mafia betrifft, merkt man das eben halt auch immer. Es geht ja im Wesentlichen auch darum, also was die Geldwäsche betrifft, was die Beschlagnahmung betrifft und so weiter. Dass da eben halt auch so viel Augenwäscherei betrieben wird. Im letzten Sommer hieß es dann, ja, wir haben jetzt ein strengeres Geldwäschegesetz. Das stimmt überhaupt nicht. Das stimmt nach wie vor nicht. Wir haben auch kein strengeres Mafia-Gesetz, also zur Mafia-Zugehörigkeit. Ich habe mit Staatsanwälten eben geredet. Es wird so mal so eine kleine Augenwischerei dann betrieben dabei und leider dann eben auch von vielen Journalisten dann eilfertig verbreitet. Aber es ist nicht so. Also es wäre ja schön, das ist immer so eine schöne positive Geschichte, aber leider ist es nicht positiv bislang, die Mafia-Bekämpfung in Deutschland.
Also wir müssten die Gesetze innerhalb der EU wahrscheinlich eher harmonisieren und auf italienisches Niveau kommen, was das anbelangt.
Ja. Und das ist ganz wichtig, weil gerade diese europäische Gesetzgebung ist, das war schon ein Projekt, das auch schon ziemlich weit vorangediehen war. Aber das ist irgendwie das größte Problem, was gelöst werden sollte in Europa, ja. Und das ist einfach, dass man sich dann mal auch eine Sensibilität dafür entwickelt, dass es für uns alle in Europa wichtig ist. Denn die investieren ja nicht nur in Deutschland, natürlich mit Vorliebe in Deutschland, aber auch in Holland, in Frankreich, in der Schweiz, jetzt gut, die gehört nicht zur EU, aber trotzdem in Portugal, auch in Griechenland, ja. Und das dieses gemeinsam bekämpft werden sollte. Und wenn Sie jetzt auch an den Journalisten in der Slowakei denken, der ermordet wurde und jetzt der Premierminister so ein scheinbares Rückzugsmanöver da gemacht hat. Also man sah eben halt, dass auch wieder da Politiker mit drin verwickelt sind. Dieses Ganze muss einfach auch auf europäischer Ebene auch mehr wahrgenommen werden. Und da ist es eben halt so, dass es in Deutschland eben wenig Möglichkeiten gibt, darüber zu berichten.
Gibt es eine enge Kooperation der italienischen Polizei mit der deutschen?
Ja, also in einzelnen Fällen war es dann immer so, dass also die Deutschen und die Italiener sehr gut miteinander zusammengearbeitet haben. Also bei Duisburg und so weiter, das wurde mir dann nochmal auch in Stuttgart, dass sie im Einzelfall immer gut funktioniert, die Zusammenarbeit. Aber grundsätzlich gibt es da eben halt große Schwierigkeiten, einfach in der Wahrnehmung, auch in der kulturellen Vorbereitung. Denn natürlich gibt ein italienischer Antimafia-Ermittler ungerne seine doch heiklen Erkenntnisse an einen deutschen Polizisten weiter, den er nicht persönlich kennt, ja, sondern die läuft er dann irgendwie bei Rom und dann sind irgendwie zig Filter da, wo auch Informationen, heikle Informationen eben in falsche Hände geraten könnten. Mhm. Und deswegen, das einfach diese Sensibilität dafür zu haben, das haben eben halt nicht viele Polizisten in Deutschland, aber in Einzelfällen, also wenn man sich, das ist auch immer ganz einfach so eine persönliche Sache, wenn man sich wirklich kennt, wenn die Polizisten sich kennen, dann funktioniert das bestens. Aber in der Regel der ganze bürokratische ITER, der da irgendwie verfolgt werden muss über Interpol in Rom und so weiter, das ist irgendwie halt eine Sache, wo italienische Polizisten eben oft misstrauisch sind und dann die Deutschen sagen dann, ja, die Italiener liefern uns ja nichts.
Sie hören SWR 2 Zeitgenossen, heute mit der Mafia-Expertin, Journalistin und Autorin Petra Reschi. Frau Reschi, Sie haben zunächst Sachbücher geschrieben und dann irgendwann angefangen, Kriminalromane zu schreiben, rund um die Staatsanwältin Serena Vitale in Palermo. Wie kam das?
Naja, ich hatte ja dann eben das eine Buch geschrieben, Mafia von Paten, Pizzerien und falschen Priestern, was dann eben die Konsequenz hatte, dass ich dann verklagt wurde und das Buch geschwärzt wurde. Danach habe ich ja dann noch ein anderes Sachbuch geschrieben, von Carmen nach Corleone, die Mafia in Deutschland. Da habe ich mich dann ist es eben halt so, schon beim Schreiben hat man ja dann schon aufgrund dieser Erfahrung auch eine Schere im Kopf. Und dann geht man danach mit dem Anwalt Seite für Seite durch und es wird dann geprüft, ob das gesagt werden kann, wo ich ja sowieso schon vorsichtig war beim Schreiben und so weiter. Und man hat also eine Schere im Kopf und wird dann auch nochmal danach, geht das mal alles durch. Es ist also alles extrem heikel. Und was noch auch für mich eine Rolle spielte, journalistisch kann man natürlich nicht diese ganzen psychologischen Mechanismen, die da auch ablaufen und die ich eigentlich noch zum Teil für viel interessanter halte, beschreiben. Naja, und weil ich mich eben halt auch nicht zum Schweigen bringen lassen wollte, habe ich mich dann entschlossen, auch eingedenk, sagen wir mal so, des Mentir vrai von Louis Aragon, der hat diesen Begriff geprägt, das Wahrlügen. Also der Schriftsteller beschreibt die Wirklichkeit, enthüllt die Wirklichkeit, indem er sie erfindet. Und dann habe ich mir dieses eben zu eigen gemacht und habe dann daraufhin dann eben diese Antimafia-Staatsanwältin Serena Vitale erfunden, die in Dortmund aufgewachsen ist.
Sie sind neben Ihrem italienischen Kollegen Roberto Saviano wirklich die bekannteste Mafia-Expertin auch Italiens. Arbeiten Sie manchmal zusammen und tauschen Sie sich aus?
Nee, überhaupt nicht. Also wir kennen uns auch nicht. Ich hab ihn noch nie persönlich getroffen, weil es gibt auch, außer ich bin natürlich irgendwie schon etwas länger damit beschäftigt und ich kenne natürlich unendlich viele Antimafia-Journalisten, die auch schon länger als Roberto Saviano arbeiten. Deswegen, also wir sind, wenn sich die Gelegenheit ergeben hätte, aber es hat sich nie ergeben, ja.
Auch er hat ja jetzt gerade einen Roman vorgelegt und hat mal gesagt, dass er bereut hat, den Gomorra geschrieben zu haben, mit den Folgen, die es dann alles für ihn unter Polizeischutz zu stehen und so weiter mit sich gebracht hat. Also die Möglichkeit, über die Mafia zu schreiben, scheint der Roman zu sein.
Ja, aber da muss man auch sehr vorsichtig sein. Das habe ich auch selber gemerkt beim Romanschreiben, dass man da nicht in eine andere Falle tappt, nämlich der Folklorisierung und der Überhöhung auch der Mafia. Und das wird ja häufig gewünscht und das stört mich auch bei den meisten Mafia-Romanen enorm, dass dann eben halt diese Mafiosi in den Vordergrund geraten, ihre blutrünstigen Taten und dass man dann eigentlich im Grunde der Mafia einen großen Gefallen tut. Und genau das wollte ich auch vermeiden, in meinen Roman. Mich persönlich interessiert auch am allermeisten weniger jetzt eigentlich, der Mafioso macht das, was er als Mafioso tun muss, nämlich sein Geschäft. Er ist ja von vornherein mit diesen Werten aufgewachsen und deswegen macht er das auch. Aber was ich viel interessanter finde, sind ja die vermeintlich Anständigen, die mit der Mafia zusammenarbeiten und eben halt nach außen hin so tun, als hätten sie nichts damit zu tun. Also die sogenannte Grauzone, das kann jeder Einzelne sein und es kann ein Unternehmer sein, ein Politiker sein, aber es kann eben auch der korrupte Polizist sein. Und das finde ich eigentlich ganz spannend.
Sie haben eben ja schon das deutsche Presserecht sozusagen angesprochen. Inwiefern unterscheidet sich das von Deutschland und Italien?
Naja, die Dinge, die ich beschrieben habe in meinen Büchern und auch in diesem einen Artikel, weshalb ich ja immer noch in einer gerichtlichen Auseinandersetzung mich befinde, das sind ja nicht Sachen, die man dann schreibt, weil man das irgendwo gehört hat, sondern man kann das ja nur schreiben, wenn man das sozusagen aus sogenannten qualifizierten Quellen hat. Also qualifizierte Quellen wären dann in diesem Fall dann meinetwegen BKA-Berichte, sind das bei mir aus verschiedenen Jahren, Ermittlungsberichte deutscher und italienischer Staatsanwälte und eben auch Polizisten. Ja, und wenn man dieses vorlegt, dann in Italien ist man damit sozusagen, dann lässt sich das damit eben halt rechtfertigen, die sogenannte Verdachtsberichterstattung. In Deutschland eben nicht, weil das Persönlichkeitsrecht eben mehr Gewicht hat in Deutschland leider als das öffentliche Interesse. Und das finde ich eigentlich sehr schade. Demzufolge werden die Journalisten, das ist ja mir passiert, danach ist dann auch der jetzt inzwischen leider verstorbene Jürgen Roth verurteilt worden, übrigens von gleichen Klägern, wegen seines Mafia-Buches. Und danach kam dann noch Francesco Forgione, der kein geringerer war als der ehemalige Präsident des italienischen parlamentarischen Anti-Mafia-Ausschusses. Und der hat ein Buch Mafia-Export in Deutschland veröffentlicht und wurde deswegen auch verklagt.
Aber man kann nicht sagen, das Presserecht ist mafiafreundlich. Das betrifft alle anderen auch sozusagen.
Also ja, also in dem Fall ist es schon mafiafreundlich. Ne? Ich kann es nur aus eigener Erfahrung sagen. Also wenn also einfach dieses Persönlichkeitsrecht so hoch gehängt wird und eben qualifizierte Quellen nichts gelten. Ja, ich meine, eine Richterin, die sprach während der ganzen Verhandlung immer vom BAK-Bericht anstatt vom BKA-Bericht. Also das ist auch überhaupt nicht interessiert und dass auch keine Sensibilität überhaupt da ist dafür, was es bedeutet, über die Mafia zu berichten und überhaupt über die Existenz der Mafia auch offenbar an vielen deutschen Zivilgerichten da irgendwie nicht die große Kenntnis herrscht, ja.
Wie kann das sein? Warum ist das so? Das ist wirklich unglaublich.
Ich meine, es ist, glaube ich, eine Mischung aus Ignoranz und auch Bequemlichkeit. Die Paragraphen geben das nun mal her und dann stellt man sich dann auf die sichere Seite, ja.
Ist das frustrierend für Sie auch, Frau Reski, also gegen Windmühlen zu kämpfen?
Naja, es ist frustrierend für mich dahingehend, dass ich ja nun gehofft habe, überhaupt war das ja auch mein ursprünglicher Impuls, als ich diese Bücher geschrieben habe, dass ich eben halt auch in Deutschland eine sozusagen Unterstützung auch für die Italiener auf diese Weise erringen könnte, damit die Italiener nicht irgendwie in diesem Kampf gegen die Mafia alleine dastehen. Aber kann ich sagen, dass mir das besonders gut gelungen wäre in Deutschland, ganz im Gegenteil.
Ihre Romanheldin Serena Vitale vereinsamt zusehends. Weil der Kampf gegen die Mafia eben sozial isoliert. Das wird ganz deutlich auch jetzt in Ihrem dritten Roman. Trifft das auch für die Journalistin und für die Autorin zu in gewisser Weise?
Gott sei Dank nicht. Nein, aber bei Serena Vitale, da habe ich mich eher davon inspirieren lassen. Also in die sind ja sehr viele Leute eingeflossen, die tatsächlich real existieren, Staatsanwälte und so. Also etliche, die besteht ja aus vielen Facetten. Aber was diese Leute eben halt gemein haben, das ist eben tatsächlich eine Isolierung. Das ist de facto so, dass man sich damit eben keine Freunde macht. Und zwar nicht nur bei der Mafia, sondern eben auch, wenn man zum Beispiel als Staatsanwalt Karriere machen will, dann sollte man eben auch öfter mal ein Auge zudrücken. Ja, und genau dieses machen eben halt solche Leute nicht. Und deswegen machen sie eben auch keine Karriere und werden auch von anderen dann eben auch gemieden, ja.
Zu Ihnen, Frau Reski, und zu Ihrem Werdegang. Sie sind 1958 im Ruhrgebiet geboren und aufgewachsen. Sie haben Romanistik und Sozialwissenschaften studiert und dann die Henri-Nannen-Journalistenschule besucht. Wann war Ihnen klar, dass Sie Journalistin werden wollen?
Also mein Vater ist mit 27 unter Tage verunglückt und der hat mich, als ich getauft wurde, unter die Küchenlampe gehalten und hat gesagt, die wird mal Auslandskorrespondentin. Und in meiner Familie eben wusste niemand, was Auslandskorrespondentin ist, aber es wurde mir immer wieder erzählt und das ist sozusagen die self-fulfilling prophecy gewesen. Also das heißt, schon als ich zur Schule ging, wusste ich, dass ich mal Auslandskorrespondentin werden würde.
Und dann wieso Italien?
Na, Italien ist mir sozusagen passiert. Ich habe eigentlich Französisch studiert, aber habe dann auch Italienisch ein bisschen gemacht und hatte dann eben meine erste Reportage eben besagte in Palermo. Bin auf dem Rückflug nach Venedig gekommen, wo ich ein Interview machen sollte, was ich übrigens nie geführt habe. Und bei der Gelegenheit ist mir ein Venezianer zugelaufen. Und so erklärt sich das, dass ich eben nach Italien gegangen bin.
Wie war das für Sie, ohne Vater aufzuwachsen, wenn der Vater so früh verunglückt ist? Da waren Sie gerade mal 3 Jahre alt.
Ja. Naja, als Kind empfindet man das ja als normal. Also ich habe jedenfalls keinen Verlust in dem Sinne empfunden. Das war nun mal so. Aber sagen wir so, ich habe versucht, eben dadurch meinen Vater lebendig zu machen, indem ich eben halt seine Prophezeiung eben machen wollte. Und ich bin natürlich in einer sehr engen Familienbande, also mit sehr vielen Frauen, im Übrigen ganz abgesehen davon, nicht nur, dass mein Vater tot war, aber auch die anderen Männer, die lebendig waren, waren auch nicht so sehr präsent, muss ich mal sagen. Also das ist so ein Matriarchat gewesen, also so ein ostpreußisch-schlesisches Matriarchat, was mich dann auch für meine Zukunft mit der Mafia vorbereitet hat.
Gestellt hat.
Gestellt hat, eindeutig.
Ja, Sie haben es gerade schon angesprochen, Sie leben seit 1991 in Venedig und sind mit einem Venezianer verheiratet. Das beschreiben Sie auch in Ihrem Buch Der Italiener an meiner Seite. Und was sagt eigentlich Ihr Mann dazu, dass er mit Ihnen und der Mafia verheiratet ist? Weil die Mafia ist ein ständig Sie bestimmendes Thema auch, oder?
Naja, wir haben uns ja kennengelernt eben. Ich kam aus Palermo, von daher war das irgendwie sozusagen gleich Mafia dann mitgekauft mit der Gelegenheit. Aber er hat sich irgendwie dann als Venezianer, logischerweise, das ist ja ähnlich wie in Norditalien, das ist ja ähnlich wie in Deutschland, nicht, dass da die Sensibilität viel ausgeprägter wäre als in Deutschland. Und er hat sich auch für das Thema nie interessiert, bis ich dann in sein Leben getreten bin. Aber der hat mich immer sehr unterstützt da drin, weil er eben, wie viele Italiener eben auch gerade darunter leidet, auch um den Einfluss der Mafia in der Politik mit Berlusconi und so weiter. Das heißt also, deswegen hat er auch mich immer in meiner Arbeit immer unterstützt.
Wie sehr beeinträchtigt das Ihren Alltag in Italien? Also wenn Sie jetzt in Venedig unterwegs sind oder so, können Sie sich da frei bewegen?
Ich konnte mich in Italien überhaupt nicht jeden Moment frei bewegen. Das Einzige, wo ich mich nicht frei bewegen konnte, war in Deutschland, als ich bedroht worden bin und dann eben Polizeischutz in Deutschland hatte. Das war eben der große Unterschied und für mich auch doch sehr bedrückend, ja, dass es genau in Deutschland eben halt so passiert ist. Und in Italien habe ich den Vorteil eben, was mich auch sehr getröstet hat in diesem Moment, als ich dann eben halt bedroht worden war, dass ich eben eine große Solidarität hatte, die ich in Deutschland in ganz kleinem Ausmaß nur hatte, damals jedenfalls. Heute hat sich das ein bisschen geändert. Denn gerade in solchen Momenten fühlt man sich eben halt sehr allein und da hat mich das unendlich getröstet, dass diese vielen Italiener mich dabei unterstützt haben. Ja.
Wenn Sie jetzt in Deutschland unterwegs sind, müssen Sie da auch Polizeischutz haben? Oder
nee, habe ich jetzt nicht. Nee, ich bin jetzt sozusagen ungeschützt unterwegs.
Sie haben mal gesagt, dass so Mafia-Kultfilme wie Der Pate, darüber haben wir eingangs gesprochen, aber auch Mafia-Musik, Mafia-Computerspiele, Rezepte wie Spaghetti Corleone und vieles mehr so eine Mafia-Romantik sind. Wie gefährlich ist die?
Ja, das ist ganz interessant, finde ich. Das hat mich auch immer fasziniert, denn Mafia, das ist nicht nur diese Geschichten, also mit Polizeiberichten und solche Sachen, sondern das ist auch was ganz Subtiles eben. Und gerade was jetzt diese Kultur betrifft, also die Mafia versucht sich eben halt tatsächlich fast wie eine Kultur zu verkaufen. Auch aus dem Grunde, weil sie dann weiß, dass das eben auch auf große soziale Zustimmung stößt. Und die Mafia-Musik beispielsweise, die wird noch vertrieben eben von einem kalabrischen Fotografen, der jetzt inzwischen wegen Bedrohung und so weiter, weil er in das Antimafia-Museum in Reggio Calabria eingedrungen ist, verurteilt wurde. Das war aber ein geschätzter Mitarbeiter des Spiegel und der hat auch diverse Journalisten als Informant sozusagen durch Kalabrien geführt. Und damals stand dann irgendwie im Spiegel, unsere Journalisten wurden von einem Mitarbeiter geführt, der das Vertrauen der Bosse genießt. Also damit hat sich dann damals der Spiegel gerühmt, dass sie sozusagen von den Bossen informiert werden. Also ich will jetzt nicht ausfällig werden, aber wie blöd kann man denn sein, dass man glaubt, allen Ernstes, ein Mafia-Boss würde dir irgendwas sagen, was echt ist. Er sagt das, um dich zu benutzen. Und so ist es eben halt dann mit der Mafia-Musik auch gewesen, dass dann eben sehr viele Journalisten auf diese Folklore-Nummer reingefallen sind und die Mafia dann eben halt dadurch verharmlost haben. Denn die Mafiosi sagen dann, ja, aber Mafia ist eine Kultur und die kann man eben halt nicht vor Gericht stellen. Mhm. Und so ist das im Übrigen auch. Jetzt vor kurzem ist ein Urteil ergangen des Europäischen Gerichtshofs gegen eine spanische Restaurantgruppe, die Mafia heißt. Ich kann es auf Spanisch nicht sagen, La Mafia La Mensa oder so ähnlich. Also die Mafia geht zu Tisch. Eine Restaurantkette, die eben richtig, also auch mit Bildern, Paten und diese ganzen Nummer da, eben wirbt. Und dagegen hat eben Italien Klage erhoben gegen diesen Gebrauch dieses Namens. Aber das gefällt ja auch vielen Deutschen. Und auch diese ganze Geschichte mit der Mafia-Musik. Die Mafia-Musik, da waren die Texte so auch auf Deutsch abgedruckt. So, man konnte genau wissen, was da gesungen wurde, nämlich dass dann beispielsweise die Ermordung des Generals Dalla Chiesa gerühmt wurde und gefeiert wurde. Ja? Und das fanden dann alle so ein bisschen gruselig, aber auch irgendwie schön.
Vor allem, das klingt so nach, das ist alles längst vergangen, wir versuchen uns an alte Zeiten zu erinnern. Ja. Das ist ja bei weitem nicht so.
Nee. Eben, also sie passt sich eben halt immer an. Ne? Jetzt inzwischen, Mafiosi tauschen sich bei Facebook aus und. Also Social Media sind auch sehr beliebt.
Ja. Also Sie raten da zu einem sehr vorsichtigen Umgang mit. Es gibt ja auch, wenn man nach Sizilien reist, dann kann man da auch so Touren machen und ich weiß nicht was alles.
Ja, ja.
Davon raten Sie also dringend ab.
Ja, dringend, weil es gibt eben auch tolle Touren, also wo man eben auch von Anti-Mafia-Bewegungen dann eben, die wird dann organisiert. Dio Pizzo macht zum Beispiel auch solche Touren und dann kann man dann auch mal sich richtig informieren dazu. Denn die Information ist es ja auch im Wesentlichen, die auch fehlt, ja.
Venedig, die Stadt, in der Sie seit Anfang der 90er Jahre leben. Wie sehr hat die Mafia in Venedig das Sagen?
Naja, in den letzten Jahren in Norditalien hat sich eben die 'Ndrangheta, die auch in Deutschland eben aktiv ist, verstärkt ausgedehnt, auch in Venedig. Und früher gab es zum Beispiel keine Restaurants, keine der Mafia gehörten. Heute gibt es einige davon, die 'Ndrangheta, auch der Camorra und so. Venedig ist auch interessant für große Projekte, also wo dann eben halt auch beim Immobilien auch da Geld gewaschen wird, ja. Das ist also für sie interessant eigentlich, für die Mafia Venedig, weil viel Geld da im Schwange ist.
Venedig leidet unter dem Massentourismus, darüber wurde in den letzten Jahren immer wieder berichtet. 30 Millionen Menschen, die jährlich in diese Stadt strömen, dem stehen 58.000 Einwohner gegenüber.
54.
Oder es wird die immer weniger werden, jetzt sind es schon nur noch 54. Aber Sie und Ihr Mann, Sie denken nicht darüber nach, wegzuziehen.
Naja, ich bin ja als Tochter von Flüchtlingen, ich wäre jetzt gar nicht mal so verhaftet. Wenn jetzt mein Mann sagen würde, wir ziehen nach China, würde ich sagen, völlig in Ordnung. Also das wäre für mich kein Problem. Aber mein Mann ist extrem, der ist Venezianer und wenn der aus dem Fenster guckt und kein Wasser sieht, also Wasser, was im Übrigen manche Deutschen wenden ein, ja, aber er kann auch auf den Fluss gucken. Nein, ein Fluss fließt nur in eine Richtung, wohingegen das venezianische Wasser ja 6 Stunden in die eine und 6 Stunden in die andere Richtung fließt. Es wäre undenkbar für meinen Mann, aus Venedig wegzuziehen. Das ist für mich der Hauptgrund.
Wie gehen die Einwohner, wie gehen Sie damit um, mit diesem wirklich Massentourismus, der in diese ja dann doch auch überschaubare Stadt strömt?
Es ist gruselig, man muss es wirklich sagen, es ist gruselig und ich frage mich auch, ich würde also, wenn ich jetzt Tourist wäre, würde ich überhaupt nicht mehr auf die Idee kommen, nach Venedig zu fahren und mich also mit diesen Touristenmassen da auseinanderzusetzen, denn 90% der Touristen, die nach Venedig kommen, von diesen 30 Millionen, sind immer noch nach wie vor Tagestouristen. Der Gnadenstoß für Venedig ist dann natürlich irgendwie durch das Airbnb gekommen. Ich kann auch nur jedem sagen, der jetzt heute zuhört, der auf die Idee kommt, sich eine Ferienwohnung in Venedig zu mieten. Er macht sich dann auch sozusagen mitschuldig, das muss ich jetzt mal leider sagen, weil die Venezianer natürlich für die schon immer der Mangel an Wohnraum ein großes Problem war. Jetzt natürlich gibt es überhaupt keine Wohnungen mehr. Also neulich jemand von unserer Familie suchte eine neue Wohnung, 2 kleine Kinder. Das war ein Ding der Unmöglichkeit, eine solche Wohnung zu finden. Und das ist natürlich eines der größten Probleme in Venedig, ganz abgesehen davon, dass natürlich ein normales Leben auch gar nicht mehr möglich ist. Also man hört überhaupt nicht mehr Italienisch, geschweige denn, dass man auf der Straße noch Venezianisch hört. Das, was ich eben früher gehört habe, die alten venezianischen Damen sind alle verschwunden. Ja, und das ist einfach sehr traurig, auch für Venedig. Aber die Wählerstimmen sind ja auf dem Festland, 180.000 leben auf dem Festland. Und die 54.000 Wählerstimmen aus Venedig haben eben sehr wenig Einfluss. Und dann kommt es eben dazu, dass wir beispielsweise jetzt einen Bürgermeister haben, der gar nicht in Venedig wohnt, sondern auf dem Festland in Mogliano Veneto, dem also sozusagen die Realität Realität des venezianischen Lebens also völlig gleichgültig ist.
Es gibt ja einen Zusammenschluss von Venezianern, die auch gegen diese großen Kreuzfahrtschiffe mobil machen. Sind Sie da auch mit aktiv?
Ja. Ich bin sozusagen ja auch Aktivistin von No Grandi Navi. Also wenn ich da bin in Venedig, nehme ich dann auch an den Demonstrationen teil, ja. Es gibt ja inzwischen also sehr viele Bürgerinitiativen, insgesamt sogar 30 Bürgerinitiativen in Venedig, die sich eben gegen den Exodus wenden oder gegen die Kreuzfahrtschiffe und die tatsächlich auch immer viel unternehmen. Aber das Einzige, was wir immer halt in Venedig machen können, ist auch die Aufmerksamkeit der internationalen Medien zu wecken. Wenngleich auch da ich immer wieder feststellen muss, also dann doch die Beschränktheit der Journalisten aus dem einfachen Grunde, wenn ich nur sehe, wie die vermeintlichen Erfolgsmeldungen, also dann hieß es dann, ja, aber die Kreuzfahrtschiffe dürfen doch gar nicht mehr am Markusplatz vorbeifahren. Das stimmte nie, ja. Wurde aber verbreitet in einer Art, dass jeder, der nach Venedig kommt, mich dann immer noch ganz erstaunt fragt, wie, fahren die immer noch hier vorbei? Ja, sie fahren immer noch hier vorbei. Es war auch nie anders, ja.
Der Stand der Dinge, es hat sich also noch nichts getan.
Sich nichts getan und das Einzige, was jetzt irgendwie im Plan ist, ist aber noch nicht umgesetzt und ich hoffe auch nicht, dass es dazu kommt. Das größte Problem ist eben halt die der tiefer gegrabenen Kanäle. Die sind ja der eigentliche Grund für das Hochwasser in Venedig. Und diese tiefer gegrabenen Kanäle dienen natürlich den Kreuzfahrtschiffen und den Tankern. Ja. Man könnte das Hochwasser beseitigen, indem diese Kanäle wieder aufgefüllt würden. Dann könnten aber diese großen Schiffe nicht mehr anlaufen. Wie überhaupt dieser Hafen, das ist ein Lagunenhafen, demzufolge ist er nicht tief genug, könnte rein theoretisch gar nicht von diesen großen Schiffen angelaufen werden. Und jetzt soll ein neuer Kanal ausgegraben werden, was ein größeres Problem noch für die Lagune ist. Erstens mal immer noch Feinstaub durch diese ganzen Kreuzfahrtschiffe, aber auch durch den Wasserdruck, dann käme noch mehr Wasser in die Lagune. Das heißt also, bei Hochwasser würde das Wasser noch schneller reinschießen. Die neoliberale Politik hat Venedig kaputt gemacht. Die Privatisierung Venedigs. Venedig wurde Stück für Stück verkauft.
Also das ist keine Lösung, dieser große Kanal. Die Lösung wäre, diese Kreuzfahrtschiffe aus dieser Stadt rauszuhalten.
Definitiv aus der Lagune und zwar richtig auch aus der Lagune. Denn selbst wenn sie jetzt im Meer ankern würden und dann per Schiff dann wiederum mit kleinen Booten reingebracht werden würden, das ist einfach eine enorme Umweltbelastung. Das Schweröl, was auf den großen Schiffen benutzt wird, aber auch von den Motorbooten selbst. Es ist eine Luftverschmutzung in Venedig, die man sich nicht vorstellen kann. Es war mal jemand von dem Naturschutzbund da, also ein Umweltexperte des Deutschen Naturschutzbundes, und der hat die Luft gemessen und festgestellt, dass die Luftqualität eben schlechter ist als in Peking. Was einerseits mit den Kreuzfahrtschiffen zu tun hat. Ein einziges Kreuzfahrtschiff stößt so viel Abgase aus wie 14.000 Autos. Ja. Aber andererseits auch die ganzen Motorboote, die Transportboote, die ganzen Sachen müssen ja alle rein nach Venedig und wieder weggebracht werden. Und das ist einfach ein Riesenproblem für Venedig.
Wo geht da die Reise hin, Frau Reschke? Das sind ja keine guten Aussichten.
Das Ziel der venezianischen Politik ist einfach die Beseitigung der letzten Venezianer. Und dem Ziel sind sie ja schon enorm nahe gekommen. Also ich meine, in den 20 Jahren, wo ich jetzt in Venedig lebe, also über 20 Jahre, hat die Zahl der Venezianer um 20.000 abgenommen. Also Sie können sich ausrechnen, 54.000, wenn es so weitergeht, vielleicht geht es noch ein bisschen schneller, dass also in den nächsten 20, 30 Jahren keine Venezianer mehr in Venedig wohnen.
Zynisch.
Aber realitätsnah.
Frau Reschke, können Sie uns einen Tipp geben, wie man sich verhalten soll jetzt hier in Deutschland? Kann man unbefangen zu seinem Pizzeria um die Ecke oder in seinen Eiscafé gehen, ohne dabei die Mafia zu unterstützen und ohne alle Italiener in Deutschland unter Generalverdacht zu stellen?
Ja, der Generalverdacht, das ist ja immer das größte Problem.
Ja.
Ja, natürlich soll es irgendwie keinen Generalverdacht geben, aber dass man darüber mal spricht, man kann auch vielleicht auch mit dem Pizzabäcker darüber mal sprechen, warum auch nicht, ne? Man kann aber auch natürlich mal mit seinem Lokalpolitiker, das finde ich viel interessanter, darüber zu sprechen, ne? Und ihn zu fragen, wie er das denn sieht, auch was die Baumafia betrifft, auch was Investitionen betrifft. Wer baut dieses neue Einkaufszentrum? Solche Dinge, die musste man einfach mal besprechen.
Wenn Sie gewusst hätten, welche Einschränkungen Sie durch die Beschäftigung mit der Mafia haben würden, hätten Sie das Thema Ihres Berufslebens doch anders gewählt oder sind Sie froh, genau das zu machen, weil es so ein wichtiges Thema ist?
Also ich fühle mich erstmal nicht eingeschränkt, ganz im Gegenteil, ich bereue nichts. Non, je ne regrette rien, ja. Ich bereue überhaupt nichts, ganz im Gegenteil. Ich finde, es ist ein interessantes Thema auch. Es entwickelt sich auch weiter fortständig. Ich bin ja eben auch neugierig und deswegen finde ich das irgendwie auch aus dem Grunde sehr interessant. Man merkt eben halt auch, in welcher Welt man lebt und das finde ich irgendwie auch ganz angenehm, also dass man nicht in so einer rosaroten Wolke schwebt.
Die Gefahr ist doch dann alles nur noch patenschwarz zu sehen. oder?
Nee.
Das auch nicht.
Also das habe ich irgendwie nie, auch überhaupt nie das Gefühl gehabt. Die Mafia, wie gesagt, sie ist in Deutschland, sie ist in Norditalien, sie ist nicht nur in Sizilien. Aber ich habe in keinem Moment das Gefühl gehabt, dass ich jetzt unbedingt immer das Schlechteste annehme. Aber das italienische Sprichwort sagt im Übrigen, nimm das Schlechteste an und du liegst richtig. Ich finde das auch irgendwie eigentlich ganz angemessen. Das entspricht meinem grundsätzlichen Skeptizismus, aber das gefällt mir eigentlich. Ich werde eigentlich lieber positiv überrascht als negativ.
Ja. Was ist Ihr nächstes Projekt, Frau Reske? Was sind Sie gerade dran?
Ich bin jetzt so ein bisschen zwischen Baum und Borke, habe zwei Optionen, ob ich jetzt sofort ein neues Serena Vitale Buch schreiben werde oder eben was ganz anderes. Und da bin ich jetzt so am Überlegen, ob ich nicht mal was anderes machen soll. Also um Serena Vitale eine Verschnaufpause zu gönnen und mal was anderes zu schreiben. Also ich habe eventuell vor, mal sehen, einen Roman über Venedig zu schreiben, aber das ist noch ganz, ganz vage.
Würde da die Mafia auch drin vorkommen?
Ja, mal sehen. Mal sehen, aber ist nicht so, also nicht so in dieser Form, wie ich das bis jetzt gemacht habe.
Ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Reske.
Ich bedanke mich.